Ich möchte den Bibeltext lesen am Anfang, habe ihn auch hier auf Folie. Und zwar lesen wir aus Philipper 1, die Verse 3 bis 11. Da heißt es: Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Soweit der Bibeltext. Ich möchte gern nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das uns in der Bibel entgegenkommt. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns jetzt ein rechtes Hören gibst und dass du jetzt redest, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, was braucht es, damit ich meine Gemeinde, zu der ich gehöre, lieb habe? Viele Christen, und das haben wir vom Lutz schon gehört, träumen ja von der idealen und vollkommenen Gemeinde. Und viele Christen machen ihre Liebe gegenüber der Gemeinde davon abhängig, ob sie ihrem Idealbild entspricht. Bei Paulus nun lesen wir, wie sehr er die Gemeinde in Philippi liebt. In Vers 7 heißt es zum Beispiel: Ich habe euch in meinem Herzen. Oder in Vers 8, nach euch allen verlangt mich von Herzensgrund. Paulus hat diese Gemeinde in sein Herz geschlossen. Nun, ja, Philippi ist gewissermaßen auch so sein Baby. Sicherlich erinnert sich Paulus recht lebhaft an seine erste Begegnung mit Lydia, der Tuchhändlerin. Sie traf er am Fluss und wir lesen in Apostelgeschichte 16, wie Lydia die erste war, die in Philippi zum Glauben an Jesus Christus kam. Und um diese Frau herum baute Paulus dann die Gemeinde in Philippi auf. Ob Philippi die perfekte Gemeinde war, die man ja einfach nur lieb haben muss, weil sie so perfekt ist? Ich denke nicht. Auch die Gemeinde in Philippi war eine ganz normale Gemeinde, auch mit Defiziten und Problemen. Später lässt es sich darum Paulus nicht nehmen, die Gemeinde im Brief auch zu lehren und zu ermahnen. Aber bei Paulus sehen wir zuerst, wie dankbar er für die Gemeinde in Philippi war. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Paulus also betete und dankte für die Gemeinde. Es sprudelt, wenn man das so liest, merkt man das förmlich vor Freude aus ihm heraus, wenn er an die Gemeinde denkt. Ja, nicht umsonst wird der Philipperbrief auch als Brief der Freude bezeichnet. Oft kommt da das Wort freut euch drinne vor, freut euch. Manchmal brauchen wir diese Ermutigung. Ja, wir freuen uns gerade in Corona-Zeiten. Ne? Freut euch! Sagt Paulus zu den Philippern. Denn wir Christen sollen uns ja wirklich freuen. Und so freut sich Paulus auch über die Gemeinde in Philippi. Sein Danken und sein Beten für jeden Einzelnen in der Gemeinde waren von guten, von Gedanken der Freude geprägt. Darin war er übrigens Jesus ganz ähnlich geworden. Auch bei Jesus sehen wir im hohenpriesterlichen Gebet, das lesen wir ja im Johannesevangelium, ein ganz wertvoller Text, ja, weil da uns drüber kommt, wie Jesus über uns denkt. mit welcher Liebe Jesus für uns beim himmlischen Vater eintritt. Lest mal das hohe priesterliche Gebet darauf hin. Schaut mal, was für eine Liebe darüber kommt. Er tut es mit segnenden und dem Leben förderlichen Gedanken. Darin dürfen wir uns ein Beispiel nehmen, wenn wir an die Gemeinde und die Menschen, also an uns hier in der Gemeinde, denken. Wie können wir aber für die Gemeinde so dankbar werden, wenn wir es nicht schon sind? Es gibt vielleicht viele, die sagen, ich bin so dankbar für die Gemeinde. Naja, toll. Wenn wir Gott darum bitten, die Gemeinde aus seiner Blickrichtung oder seinem Blickwinkel oder seiner Blickweise zu sehen. Der Apostel Paulus sieht zum Beispiel, wie die Christen in Philippi in ihrem täglichen Leben intensiv am Evangelium festhielten. So dankt Paulus in Vers 5 für ihre Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Philippi war ja eine römische Garnisonsstadt. Und natürlich prägten die Römer Philippi nicht nur kulturell, sondern auch religiös. Der römische Götterkult war allgegenwärtig. Man sah die Tempel und man huldigte diesen Göttern. Er war der Mainstream, die Leitreligion sozusagen. Können wir auf diesem Hintergrund die Dankbarkeit des Paulus verstehen? Wie dankbar war er für diese kleine christliche Gemeinde? Es war wirklich eine kleine Gemeinde, es war nicht so eine riesige Gemeinde. Vielleicht so wie wir hier. Kleine Gemeinde. Eine kleine christliche Gemeinde in einem heidnischen Umfeld. Und Paulus würdigt die Christen in Philippi, dass durch sie das Evangelium lebendig und für die Umwelt anschaulich und erfahrbar wurde. Darüber freut sich Paulus und so sieht Paulus nie zuerst die Runzeln und auch die Flecken und die Probleme der Gemeinde, die es ja auch gibt, sondern er schaut zuerst auf die Schönheit der Gemeinde. Schönheit der Gemeinde. Freuen wir uns über unsere Gemeinde? Sind wir dankbar für sie? Sind wir dankbar für unsere Mitchristen, die hier alle so sitzen, die auch treu an Jesus glauben und mit uns auf dem Weg sind? Eine Gemeinde zu haben, dazugehören zu dürfen, ist ein Geschenk. Auch dann, wenn wir gelegentlich Anlass haben, über so manche Unvollkommenheit zu klagen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die vorgaukelt, alles müsse immer perfekt sein. Aber mal ehrlich, wie viel wird da getrickst, damit es perfekt aussieht? Wir wollen die perfekte Familie, die perfekte Biografie, das perfekte Produkt und die perfekte Gemeinde. Aber schauen wir doch mal genauer hin, was kostet uns denn der Perfektionismus? Er schafft doch eher Fassaden, die alles versprechen, hinter denen aber zumeist wenig steckt. Es gibt nicht das perfekte Produkt. Es gibt auch nicht die perfekte Familie und auch nicht die perfekte Gemeinde. Perfektionismus ist eine Lüge, weil sie oftmals nicht ehrlich mit dem Mangel umgeht. Und so ist eine Gemeinde, die ganz bewusst ihr Nicht-Perfekt-Sein bejaht, eine heilsame Gemeinde. Warum ist das so? Weil in so einer Gemeinde auch unvollkommene Menschen Platz haben dürfen. Wie ich, und ich sage jetzt mal, wie du vielleicht, weiß nicht. Die Gnade Gottes steht in so einer Gemeinde im Mittelpunkt. Nicht der attraktive Mensch, nicht die perfekte Leistung, nicht der gesellschaftliche Stand. Gemeinde ist doch eigentlich so etwas wie Familie, oder? Und in einer guten und intakten Familie braucht man sich nicht zu verstellen. Das ist das Schöne, ja? Auf Arbeit muss man sich manchmal verstellen, leider. Aber in einer Familie muss das eigentlich, in einer guten Familie, muss das nicht passieren. Da kann man sein, wie man ist. Und man braucht keine Angst haben, dass die Schwächen, die eigenen Schwächen, ein anderer ausnutzt. Ja, auch die Gemeinde in Philippi war nicht perfekt. Paulus war wirklich nüchtern genug, das zu wissen. Er hat also keine rosa-rote Brille auf. Er war also nicht so juckverliebt in diese Gemeinde, sondern es war eine andere Liebe. Philippi war eine Gemeinde, nämlich auch auf dem Weg, so wie jede Gemeinde eine Gemeinde auf dem Weg ist. Sie war noch nicht am Ziel. Wir alle sind doch auf dem Weg. Persönlich, ich bin immer noch auf dem Weg irgendwie, aber auch als Gemeinde. Gemeinde ist so lange auf dem Weg, bis, um im biblischen Vokabular zu sprechen, der Tag Christi kommt. Der Tag also, an dem Jesus die Gemeinde zu sich nimmt. Andererseits, der Gedanke von der Unvollkommenheit der Gemeinde darf uns nicht dazu verleiten, träge zu werden und anzunehmen, es würde sich nichts mehr entwickeln. Das ist die Gefahr bei dem Gedanken, den ich gerade hier entfaltet habe. Dass man sagt, ach ja, ne, bleiben wir so gemütlich alle in den Sesseln sitzen. Dieser Gedanke wäre nicht recht und gleich gar nicht von der Botschaft der Bibel her gedeckt. Denn jeder Mensch und jede Gemeinde soll auch so etwas erleben, was die Bibel mit Heiligung meint. Auch eine Gemeinde braucht Heiligung, weil wir ja die Gemeinde aus Menschen besteht. Auch Paulus wusste darum, wenn er schreibt in Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Ist das nicht toll? Jesus hat in uns das gute Werk angefangen. Freuen wir uns erstmal über den Anfang. Doch schön. Also es wäre schön, wenn ihr euch heute vielleicht mal so mitnehmt und sagt, schön, dass Jesus in mir das gute Werk angefangen hat. Ja, wir wollen immer gleich vom Ende her denken. Nein, er hat erstmal das gute Werk angefangen. Schon darüber dürfen wir uns freuen. Aber wir persönlich, also ich und du, und auch die Gemeinde soll sich auf dem Weg entwickeln. Wer gibt nun das Maß und die Zeit und die Inhalte vor? Das sind nicht wir Menschen, sondern es ist Jesus Christus. Er ist der Vollender des guten Werkes, deswegen gibt er auch vor, wie der Weg gestaltet werden soll. Wie Paulus ganz anders mit der Frage des Wachstums in der Gemeinde umgeht, als wir es oft tun, zeigt sich auch in seinem Verständnis über seine Gefangenschaft. Da spricht er hier in diesem Text auch davon. Seine Zeit als Gefangener in Rom deutet er als eine Zeit der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Normalerweise würde man denken können, so eine Gefangenschaft sei doch im Grunde eine nutzlose und vertane Zeit. Man könnte sie als Niederlage ansehen. Denn in Gefangenschaft kann man doch nicht so, wie man eigentlich wollte, oder? Paulus konnte wirklich nicht so, wie er eigentlich wollte. Jeder ist gerne frei. Er konnte keine Gemeinden besuchen in dieser Zeit. Nicht direkt missionarisch unterwegs sein. Er war ja mit Herzblut Missionar gewesen, weil er von der römischen Justiz festgesetzt worden war. Aber dennoch spricht er von der Gnade und davon, dass seine Gefangenschaft dem Evangelium und den Gemeinden dient. Wie das? Ja, tief in seinem Herzen weiß Paulus, für einen Jünger Jesu geschieht nichts, ohne dass es Jesus nicht gewollt hätte. Da sind wir bei dem Vertrauen, von dem auch Angelika gesprochen hat. Auch in diesen schwierigen Situationen zu vertrauen, dass Jesus doch noch Herr ist, auch über diesen Situationen. Können wir solche Gedanken denken, wenn wir selber Auszeiten erleben, die wir uns nicht gesucht haben? Es gibt ja manche, die suchen sich Auszeiten. Ne? Ich mache jetzt mal eine Auszeit, bin dann mal 2 Jahre weg von der Gemeinde oder so. Nein, wenn wir krank werden oder uns Arbeitslosigkeit trifft oder Zeiten der Depression, können wir diese Zeiten auch als Zeiten begreifen, die der Sache Gottes dienen? Können wir auch verstehen, dass es in der Gemeinde auch so etwas wie Auszeiten oder auch Wüstenzeiten geben kann? Dass es manchmal nicht immer steil bergauf geht, sondern manchmal auch Wüstenzeiten gibt. So wie es in unserem persönlichen Leben ja auch Wüstenzeiten gibt, warum soll es die dann auch nicht mal in der Gemeinde geben und uns Gott zugestehen oder zumuten? Ja, wenn Jesus Gemeinde baut, kann es manchmal so paradox zugehen, wie es bei Paulus zugegangen ist. Von daher müssen wir, wenn es um Gemeindewachstum geht, uns immer wieder im Klaren sein, den Fahrplan und die Maßnahmen zur Wachstumsförderung bestimmen nicht wir, sondern der Herr. Jetzt wollen wir mal schauen, worin wünscht denn Paulus der Gemeinde in Philippi ein kräftiges Wachstum? Und zwar betet Paulus für drei Dinge. Er betet für Liebe, für Erkenntnis und Einsicht. Darin sollen die Philipper, diese Christen in Philippi, in dieser kleinen Gemeinde, wachsen und reich werden. Mal Hand aufs Herz, wären das auch unsere ersten Wünsche, wenn wir an Gemeindewachstum oder unser eigenes geistliches Fortkommen denken? Im Griechischen steht an der Stelle für Liebe, dieses Bekannte, kennt ja jeder auch mittlerweile, Agape. Agape meint die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Die Liebe zu Gott und zu den Menschen soll mehr und mehr werden. Das steht da wörtlich im griechischen Grundtext. Und dazu noch das Wort überreich und überfließend. Liebe im Überfluss. Darin soll die Gemeinde wachsen. Was wünscht Paulus den Christen für eine Liebe, wenn er da dieses Wort Agape einsetzt? Es ist die Liebe, die keine Bedingungen stellt. Agape ist eine Liebe, die liebt wirklich ganz um des Menschen willen. Sie schaut eben nicht zuerst auf die Attraktivität des Menschen, so wie wir manchmal, ne? Der ist attraktiv, da setze ich mich neben den, ne? Ist nicht so. Ja. Da schaut die Liebe nicht hin, sondern sie liebt um des Menschen willen. Sie schaut auch nicht auf das Geld, was jemand hat. Nicht auf das Ansehen und auch nicht auf das Aussehen. Selbst nicht auf die moralische Größe eines Menschen. Nicht auf die Fehler und Makellosigkeit. Ja, was ist das für eine Liebe? Vielleicht kommt sie uns am ehesten entgegen, wenn wir an das Gleichnis von den verlorenen Söhnen denken. Wie der Vater steht und den einen verlorenen Sohn, nämlich den Jüngeren, erwartet, obwohl er weiß, er ist moralisch nicht einwandfrei, er hat das ganze Geld verprasst und er kommt stinkend und dreckig verlottert wieder zurück. Und dennoch liebt er ihn. Das ist Agape. Und diese Liebe will Jesus in der Gemeinde sehen. Nicht das Rümpfen der Nase über jemanden anders, sondern diese Liebe. Liebe um des Menschen willen. Und das ist eine Liebe, die auch uns prägen soll. Unsere Gemeinde hier soll das prägen. Und ich denke auch, das gibt es schon. Ja, es ist ja nicht so, dass es nicht gibt. Es ist nur eine Erinnerung daran, dass wir sagen, ah ja, wir sind, wenn wir so lieben, auf dem richtigen Weg. Und da ist unsere Gemeinde auch ein gutes Übungsfeld, in dem diese Liebe wachsen kann, nur mal am Rande. Wenn wir das uns anschauen, da geht Christsein allein überhaupt nicht. Das ist paradox, das geht nicht. Ja, wer denkt, ich kann alleine Christ sein? Ja, da kann keine Agape wachsen. Denn Agape wächst nur im Miteinander, im Gegenüber kann nur Agape wachsen, indem ich mit dem Gegenüber umgehe. Deswegen ist es überhaupt nicht möglich, ja, Christsein alleine zu leben. Das geht gar nicht. Nur mal am Rande. Ja, weiter wünscht Paulus Wachstum in der Erkenntnis. Auch darin soll die Gemeinde überreich werden. Welche Erkenntnis ist gemeint? Ja, es ist geistliche und sittliche Erkenntnis gemeint. Wie entsteht nun eine solche Erkenntnis? Tja, sie entsteht so, indem ich mich mit der Wahrheit befasse. Und ich muss eine wichtige Entscheidung treffen. Ich muss mich nämlich entscheiden, welchen Stellenwert hat das Wort Gottes für mich? Ist es wirklich oberste Autorität? Oder ist es ein Wort, über das ich verfügen kann? Das Wort Gottes kann man nicht zur Verfügungsmasse machen. Es ist Autorität und es bleibt Autorität. Und wenn ich es zur Verfügungsmasse mache, werde ich darunter leiden, dass ich keine Erkenntnis im Sinne dieser Erkenntnis, die die Bibel hier meint, bekomme. Ist das Wort Gottes für mich aber unumstößliche Autorität und Wahrheit, dann kann ich daraus wichtige Erkenntnisse für mein Leben ziehen. Erinnern wir uns an das Umfeld, in dem die Gemeinde in Philippi lebte. An jeder Ecke wurde man in Philippi an die römische Religion erinnert. Es gab Bordelle in der Stadt, ja, auch das gab es, wurde sogar noch religiös, ja, irgendwie auch noch religiös gerechtfertigt. Sexuelle Vielfalt und ausschweifendes Leben, welches diametral dem Wort Gottes entgegenstand. Wovor sich allerdings Paulus hütete, ist, der Gemeinde gegenüber den moralischen Zeigefinger zu erheben. Vielmehr vertraut er der eigenen Erkenntnisfähigkeit der Gemeinde. Weil die Gemeinde sich ja dem Wort Gottes aussetzt, wird sie erkennen. Das war tiefste Überzeugung des Paulus, auch an anderen Stellen, zum Beispiel im Korintherbrief kann man das sehen. Paulus war immer der Überzeugung, wer sich dem Wort Gottes aussetzt, wird die richtigen Schlüsse ziehen, ganz von alleine. Man muss vielleicht nochmal daran erinnern, man muss es thematisieren, aber ganz von alleine wird er die richtigen Schlüsse für sein Leben ziehen und auch die Gemeinde wird die richtigen Schlüsse ziehen. Wenn die Gemeinde sich dem Wort Gottes aussetzt, wird sie erkennen, was richtig ist und dem Leben dient. Damit Erkenntnis sich aber im täglichen Leben umsetzt, das ist das eine, das ich erstmal kenne, ich kann immer Hörer des Wortes Gottes sein und im Jakobus steht dann eben, sollte auch Täter sein, wünscht Paulus der Gemeinde in Philippi neben der Liebe und Erkenntnis außerdem noch die Einsicht. Luther übersetzt als Thesis dann Griechisch, braucht man sich nicht merken, mit Erfahrung. Aber besser ist eben dieses griechische Wort zu übersetzen mit Einsicht oder Verständnis. Zur Erkenntnis muss nämlich auch die Einsicht kommen, das für richtig Erkannte auch wirklich zu tun und umzusetzen. Das betrifft mein persönliches Leben, aber eben auch das praktische Leben in der Gemeinde. Paulus betet für Einsicht, weil Erkenntnis ohne Einsicht ohne heilsame Auswirkungen bleibt. Das merken wir ja auch in unseren heutigen Familien. Nicht unbedingt übernehmen unsere Kinder unsere vom Glauben geformten Lebensüberzeugungen. Ja, weil sie selber die Erkenntnis direkt von Gott her brauchen, was gut ist, und dazu noch die Einsicht, wirklich dann auch so zu leben. Und somit ist das Gebet auch heute wichtig, das, was auch Paulus betete, nämlich um Erkenntnis und Einsicht. Erstmal für einen selber. Aber eben beten wir doch auch um Erkenntnis und Einsicht für unsere Kinder und für Menschen, die uns am Herzen liegen. Denn nur die aus dem Wort Gottes gefasste Erkenntnis und die Einsicht, zum Beispiel in Fragen unserer ganz praktischen Lebensführung, bringen uns doch dazu, in unserem Leben Gottes guten Gedanken auch wirklich zu folgen und sie umzusetzen. Wozu befähigt Agabe, Erkenntnis und Einsicht uns persönlich, aber auch die ganze Gemeinde? Paulus sagt, so prüft, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Liebe, Erkenntnis und Einsicht ermöglichen uns, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Wirklich zu sehen, was das Beste für unser Leben und unsere Gemeinde ist. Was ist das Beste? Auch das verheimlicht Paulus der Gemeinde in Philippi nicht und auch somit auch uns nicht. Was ist das Beste? Ja, das Beste ist, wir sollen erfüllt werden mit der Frucht der Gerechtigkeit. Das biblische Motiv für persönliches Wachstum und Gemeindewachstum ist das Wachsen von Frucht. Das muss uns auch immer mal wieder deutlich werden. Ja, was ist eigentlich Das Motiv für Wachstum, biblisches Motiv ist, es soll Frucht wachsen. Wir merken, es geht beim Gemeindewachstum zum Beispiel nicht in erster Linie um Zahlen. Um das Gewinnen von Gemeindegliedern, das auch, aber nicht in erster Linie. Sonst hätte Paulus im Vers 11 Folgendes geschrieben. Damit ihr in der Gemeinde groß an Zahl werdet durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes, schreibt er aber eben nicht, sondern er schreibt, damit ihr erfüllt werdet mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Warum? Weil eine Gemeinde, die erfüllt ist mit der Frucht der Gerechtigkeit, die ist von alleine missionarisch. Die ist nämlich anziehend und nicht abstoßend. Deswegen schreibt er das. Wäre das auch unser Anliegen, wenn wir an Gemeinde denken? Ich habe mich das neu gefragt, als ich diesen Bibeltext gelesen habe. Was ist eigentlich mein Anliegen? Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich ein kluges Anliegen. Was ist nun die Frucht der Gerechtigkeit? Was ist damit gemeint? Muss ich auch noch sagen. Es ist die Frucht, die in Jesus angelegt ist. Denn Jesus ist die Gerechtigkeit, lesen wir in 1. Korinther 30. Deshalb wächst die Frucht der Gerechtigkeit in meinem persönlichen Leben, aber auch in der Gemeinde, nur wenn wir eng bei Jesus sind. Wo Jesus keine Rolle spielt, bleibt Gemeinde unfruchtbar. Es ist die Frucht, die Paulus in Galater 5, 22 auch Frucht des Geistes nennt. Übrigens heißt dort nicht die Früchte des Geistes. Manchmal liest man das so, ja, weil dann mehrere Dinge aufgezählt werden, aber es ist eigentlich eine Frucht. Und wie das Sonnenlicht ja ein weißes Licht ist, und wenn man es aufgliedert, das macht der Regenbogen, oder die Regentropfen, dann verteilt sich sozusagen das weiße Licht in unterschiedliche Farben. Und in Galater 5 wird sozusagen die Frucht des Geistes oder die Frucht der Gerechtigkeit aufgesplittet sozusagen in die unterschiedlichen Dinge. Und da werden sie aufgezählt, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. All diese Eigenschaften sind Auswirkungen der Frucht des Geistes oder der Frucht der Gerechtigkeit. Es geht eben nicht nur um das Wachsen von Liebe und Frieden, sondern auch die Freude und die Geduld sollen wachsen. Auch die Freundlichkeit und die Güte und die Treue und die Sanftmut und die Keuschheit sind Kennzeichen der Frucht der Gerechtigkeit. So wie es das Sonnenlicht nicht ohne Rot oder ohne Gelb oder ohne Grün gibt, wird in einer Gemeinde, die nah bei Jesus ist, die Frucht der Gerechtigkeit wachsen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Um mit Paulus zu sprechen, wird die Gemeinde erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit. Das Wort lauter im Griechischen ist ein zusammengesetztes Wort aus Sonne und Richten. Damit ist gemeint, wenn das Sonnenlicht hineinschallt, wird alles hell. Und dann richtet sich von selbst alles. Ja, weil man sieht, ja, es wird nicht mehr, geschieht nichts im Verborgenen, sondern es ist dort, wo die Sonne hinscheint, alles rein und klar. Und wie das weiße Licht der Sonne alles erleuchtet, so klar und heilig soll die Gemeinde dastehen und keinem mehr Anstoß zur Sünde sein. Das ist das eigentliche Ziel von Gemeinde. Haben wir das gedacht? Bevor ich den Text gelesen habe, ehrlich gesagt, habe ich das noch nicht gedacht. Haben wir das vor Augen, wenn wir an unsere Gemeinde denken? Vielleicht kriegen wir es wieder neu vor die Augen. Das wäre sehr schön. Merken wir, wenn Gott über uns nachdenkt, dann geht es ihm in erster Linie gar nicht so sehr um die Gottesdienstform. Auch gar nicht so sehr um die Lieder, die wir singen. Auch nicht um den Ablauf. Ich glaube, Gott guckt da gar nicht so hin. Ja, wie läuft der Gottesdienst ab? Nein, Gott geht es um dein und mein Wachstum in der Liebe, der Erkenntnis und Einsicht. Diese drei Dinge sind der fruchtbare Boden, auf dem die Frucht der Gerechtigkeit wachsen kann, mit der wir dann allerdings ein Lob Gottes sind und Jesus Christus ehren. Also ich meine mal, da haben wir genug zu tun, oder? Amen.